So, wir haben uns geeinigt. Es ist ja manchmal ein bisschen schwierig mit der Entscheidungsfindung hier bei uns, aber demokratisches Prinzip, und wir haben uns gedacht, wir haben diejenige, die wir zugeschaltet haben. Wer zuletzt kommt, darf als erstes sein Thema vorstellen. Ines, du hast das Wort.
Ihr habt schon die ganze Zeit geredet, also hört mal. Also, ich habe mal so ein Zusammenfindungsthema gefunden, also was so ein bisschen, ich sag mal so Anästhesisten, Rettungsdienst, Pflege an die Unfallchirurgie so ein bisschen ranknüpft. Und ich finde so ein, ja, wir reichen uns alle die Hände, weil das ist ein Ding, was uns alle betrifft.
Okay, und jetzt bin ich gespannt.
Ein Fallbeispiel, unerwarteterweise.
Die Hüftluxation in der ZNA, kommt sie schnell.
Ähnlich, hätte auch dazu kommen können. Also es geht um Herrn Kramer, und Herr Kramer ist ein überzeugter Hobbygärtner, und wir haben jetzt die frostigen Januartemperaturen draußen, und das hält den rüstigen Rentner aber nicht davon ab, sich mal jetzt um seine Obstbäume zu kümmern. Also das heißt,
soll man während der Covid-Pandemie auch machen.
Ja, eben. Ne? Also der 69-Jährige schnappt sich am Samstagmorgen also Leiter und Astsäge und macht sich an die Arbeit. Boden ist voller Raureif, die schöne feuchtkalte Wetter, was wir hier so in Norddeutschland haben, und dann als er denn auf so eine Astgabelung rübertritt, rutscht die Leiter weg und er fällt zu Boden. Nachdem er sich so langsam gesammelt hat, guckt er runter an sich und stellt fest, dass der Unterschenkel mitsamt Gummistiefel, der, wo er so drin steckt, komisch wegsteht. Stellt fest, oh Mist, aber hat Gott sei Dank immerhin noch das Handy dabei und kann Notrufe absetzen. Also da, den Vorteil hat er schon mal. Aber der Rettungsdienst braucht halt echt mal 20 Minuten, weil es ist mittlerweile schon also sehr, sehr glatt draußen auf den Straßen, und so ganz schnell kann man da nicht. Und also die größere Problematik ist eigentlich, der liegt am Boden, bibbert sich da einen ab und macht ihm gerade im Moment noch mehr Beschwerden als sein offensichtlich gebrochener Unterschenkel. Rettungsdienst kommt, und vor Reposition kriegt er netterweise ein bisschen Analgesie und wird in eine Luftkammermaschine gepackt, und gegen 11 Uhr reicht der RDW die Notaufnahme des unfallchirurgischen Schwerpunktversorgers. So, bei der morgendlichen Glätte ist er nicht, leider nicht der einzige Patient, sondern da sind auch schon diverse Patienten mit distalen Radiusfrakturen und ähnlichen Geschichten, die sich dort bereits eingefunden haben. Das heißt, er muss ein bisschen warten, und zur Erstaufnahme wird er dann geröntgt, stationär aufgenommen, stellen fest, ja, ist schon eine geschlossene Unterschenkelfraktur, und müsste man auch einen Marknagel mal so reinstecken, aber OP-Kapazitäten auf dem Samstag in Dienstzeiten haben die überhaupt nicht. Passt sich ganz gut, dass er eigentlich auch Rivaroxaban genommen hat bei Vorhofflimmern, und naja gut, am Vortag wurde gerade noch so ein UTN-Nagel operiert, und dementsprechend das Set ist noch im Steri. Zusätzlich haben wir noch zwei Schenkelhälse, die wir noch versorgen müssen, also dementsprechend wird er auf den nächsten Tag getörft.
Und der Anästhesist meckert eh schon.
Ja, der hat nämlich, also wenn ich das schon höre, da kriege ich schon, ey, oh nee.
So, Patient wird also eingegipst und wird gegen 14 Uhr auf die unfallchirurgische Station abgegeben und bekommt erstmal auf diesen ganzen Schreck mal einen Kaffee. So, Mittagessen hat er leider verpasst, weil dafür ist er jetzt auch schon zu spät. Und jetzt, wo gerade Ruhe eingekehrt, hat er eigentlich auch gar keine Lust auf Mittagessen, weil jetzt tut das Bein nämlich doch schon weh. Also die Wirkung von den verabreichten Analgetikern ist schon längst passé. Und aber der aufnehmende Assistenz hat vorgesorgt, hat den netterweise auch eine Bedarfsmedikation und eine Regelmedikation angeordnet. Also kriegt der Patient erstmal eine Ivo 600 und so ein Oxycodon-Naloxon-Kombipräparat, also 10/5 und eine gute Targin noch einmal ein. Und eine halbe Stunde später ist vergangen und es hat sich nichts getan. Also es tut immer noch
also
weh.
Also retardierte Präparate zur Akutschmerztherapie.
Ja, aber die Ivo halt, hallo?
Die Ibu.
Naja gut, auf jeden Fall klingelt der Herr Kramer nach den Pflegekräften und netterweise kriegt er noch so eine Pyretramid-Kurzinfusion, Klammern Dipidolor.
Ja, das hört sich schon besser.
Verbessert die Situation für ungefähr 5 Minuten, dann tut's wieder weh. Und also das heißt, er klingelt erneut und die Pflegekraft fragt ihn, ob er nicht irgendwie schon mal so Schwierigkeiten mit Betäubungsmitteln oder sowas mal gehabt hätte. Und der Patient so verneint. Also sie ruft den Assistenzarzt irgendwie an und der sagt am Telefon, ja, so eine Unterschenkelfraktur, die kann schon mal echt wehtun. Ne? Also der kann auch noch mal so ein Pyretramid kann er noch mal haben, aber gibt's ein bisschen langsamer, ne? Nicht, dass der so, ne? So Probleme kriegt, irgendwie mit Atmung und sowas, ne? Also gesagt, getan. Auch diesmal keine gewinnbringende Wirkung. Also der Patient liegt echt schweißig im Bett, hat tierische Schmerzen, wird echt gerne mal dieses Bein mal ausschütteln, aber diese dicke Weißgips hängt halt da dran. Und also der Pflegekraft ist das dann auch schon ganz ungeheuer und sie ruft halt den nochmal an, den Assistenzarzt, der kommt dann auch mal auf Station geschlurft. Und als sie da unter den Gips gucken, kann der Patient also weder so irgendwie mit den Zehen wackeln, noch irgendwie merkt er zwischen der ersten und der zweiten Zehe was, ein bisschen Weiter den Gips geöffnet, findet man eine ganz glänzende, gespannte Haut, eine sich erst bildende Spannungsblase und die Muskulatur, wo du reindrückst, ist bretthart, nicht mehr eindrückbar. Also Fazit ist, der Herr Kramer hat sich doch seinen Platz im OP-Plan erkämpft.
Mit einem Compartment-Syndrom.
Mit einem Compartment-Syndrom. Und ich finde, das ist so ein Thema.
Ihr seid so schlau.
Das sollte...
Kann man gut mit Larynxmaske machen.
Sollte jeder irgendwie erkennen.
Er hat aber gegessen.
Können.
Er hatte Mittag.
Oder zum... Nee,
also, nur Kaffee, oder? Mittag hat er verpasst.
Nee, nur ein drückend Kaffee, Mittag hat er verpasst. Kann man
mit
zu spät
Milch
hier.
Oder ohne?
Ohne natürlich. Das
und selbst wenn mit Milch, wenn du mal in meinem Nüchternheitsteil, ist glaube ich aus 2019, aufgepasst hättest, dieser Schluck Milch im Kaffee macht gar nichts auf.
Ja, also.
Das glaube ich dir erst noch das gastrale Volumenmessung mit Pokus.
Zumal er ja auch Stress hat, also das ist ja bestimmt auch ein bisschen was in Flüssigkeit
machen.
Ist eh ein Notfall.
Wurst. Also, Compartment-Syndrom.
Gerade Intubation.
Compartment-Syndrom ist eine Geschichte, die ist jetzt nicht so selten wie meine ganzen vorherigen Geschichten, die ich hier mal so erzählt habe, sondern eine Sache, die aber manchmal auch echt spät festgestellt wird. Was ist los, Torben?
Ich freue mich über die retrograde Intubation.
Ich freue mich gerade über die retrograde Intubation.
Können wir mal aufhören, mein Hauptthema hier zu zerstören?
Irgendwie stelle ich mir vor, wie Johannes gerade zu dem Patienten bei ihm bleibt uns nur eine Möglichkeit. Wir müssen Draht durch ihren Hals.
Hallo? Könnt ihr mal aufhören, meinen Herrn Kramer hier irgendwie...
Ja, Entschuldigung.
Herr Kramer ist, der wird es überleben, weil ich das ja schon mehrfach gemacht habe.
Zurück zu Herrn Kramer.
So, also, Pathophysiologie. Den könnt ihr mir ja bestimmt schon erzählen, wie denn die Pathophysiologie eines von so einem Compartment-Syndrom ausschaut. Warum?
Ja, die Faszienlogen am Unterschenkel, die sind relativ strikt begrenzt. Und wenn es da zu einer Einblutung kommt, kann das Volumen nirgendwo hin. Ist so ein bisschen wie beim Kopf, Monroe-Doktrin. Es kann halt nur erst das Blut, was da zirkuliert, raus. Aber wenn das draußen ist, dann der Muskel kann keinen Platz machen. Und dann wird der Muskel immer weiter komprimiert. Und dann irgendwann werden die Nerven komprimiert. Und dann kommt da noch eine Ischämie dazu, weil über die Blutgefäße nichts mehr reinkommt. Und dann...
kaum Spannungsblasen.
Dann
oder das Gefühl geht weg.
Dann stirbt das ab und das Gefühl geht weg und der Nerv geht kaputt.
Jo. Und schuld ist das Rivaroxaban.
Na, nicht nur.
Ja. Und die Kälte.
Also, prinzipiell ist das schon gleich ein Compartment-Syndrom, kannst du in jeder komischen Körperhöhle kommen, die irgendwie so ein bisschen abgeschlossen ist. Fazit ist er halt am häufigsten bei den Muskelfaszien, kann aber auch mal Abdomen oder Augapfel auftreten. Das ist aber heute nicht so Thema, das kann man irgendwann anders mal machen oder aus anderer Quelle entnehmen. Heute geht es bei mir halt um die Muskelfaszien. Meistens hat man irgendein Trauma, irgendeinen Auslöser, also eine Fraktur oder irgendwie eine Überbelastung oder ähnliches, komme ich gleich auch nochmal dazu. Und Einblutung, Ödem mit zunehmender Druckerhöhung und Störung der direkten oder peripheren Mikro- und Makrozirkulation. Am häufigsten am Unterschenkel. Was kommt an zweiter Stelle? Ungefähr?
Oberschenkel?
Ja, erst mal Unterarm und dann Oberschenkel, Fuß und Hand. Symptome. Symptome sind, also man... Ich sag mal so immer ein bisschen relativ uneindeutig, weil es immer relativ subjektiv ist. Aber diese disproportionalen Schmerzen, also die wirklich nicht auf Schmerzmittel vernünftig einsprechen, also wenn ihr die Narkose macht, ist natürlich Schluss, aber vorher, der braucht zu viel und ist es eigentlich gar nicht gewohnt und Ausmaß der Verletzung würde man auch nicht vermuten, dass der so braucht, diese Schmerzen, die sich schlecht einstellen lassen. Die sind meistens noch ein bisschen verstärkt, wenn du die Muskulatur dehnst oder passiv streckst, dann verstärken die sich noch. Und die sind halt in Ruhe da. Ich meine, wenn ich jetzt komme und rüttel jemanden an seiner Unterschenkelfraktur rum, natürlich hat er Schmerzen. Aber wenn die auch in Ruhe da sind, im Gips ruhig gestellt, ist das schon, so sollte man schon mal ein bisschen mehr hinhören. Ja, von der Optik her kann sein, Weichteilschwellung, Hämatöse Veränderung, verhärtete Muskulatur, aber lass mal jemanden mehr subkutanes Fettgewebe haben, ne? Denn sie ist es nicht so richtig schön, was da unter stattfindet in den Muskellogen. Sensibilitätsstörungen sind eher so ein Spätsymptom, also da ist dann schon richtig Kompression auf irgendwie Nerven, also das heißt am Unterschenkel dann erstens so zwischen dem, wenn dieser tibialis anterior Loge zuständig ist zwischen dem ersten und dem zweiten Zeh, das kann man sich mal so ein bisschen merken, weil das die häufigsten sind, dass da Sensibilitätsstörungen auftreten können. Und, naja gut, verminderte Zweipunktdiskriminierung oder Stumpfdiskriminierung, dass das auch nicht mehr so richtig funktioniert, ist dann eher, ich sag mal so erweiterte Schauen. Motorische Störungen sind möglich, aber halt im akuten Trauma wenig aussagekräftig, weil so richtig Fuß und Zehen Hebung mag man eigentlich auch mit einer verletzten Extremität nicht so richtig machen, aber sind halt darauf hinweisend.
Wenn der Muskel dann über den Frakturspalt gleitet.
Ja. Ja, ich sag mal so, reden wir vom Unterschenkel oder vom Unterarm, haben wir die Hand und Fuß mehr so in so einer Krallenposition, also Krallenhand, Krallenfuß, Spitzfußstellung meistens. Aber auch das ist relativ uneindeutig. Auch so die Durchblutung, also zum Beispiel also erhaltene Pulse oder ein verzögerter Capillary Refill sind eigentlich alles so spätere Symptome und auch vorhanden oder nicht vorhanden sein schließt das Compartment-Syndrom nicht aus. Spätstadium, Haut eher blass, mehr Libido verfärbt, aber so weit wollen wir es eigentlich nicht kommen lassen. Jetzt haben wir bei Herrn Kramer einen Patienten, der kann uns sagen, welche Probleme da so vorliegen. Aber die meisten Patienten, die ja auch zum Beispiel die Intensivmediziner betreffen, können das zum Beispiel nicht sagen. Sedierte Patienten, bewusstseinsgetrübte Patienten, polytraumatisierte, querschnittsgelähmte. Und gerade auch zum Beispiel Kinder und Babys haben wirklich ein sehr, sehr schlechtes Outcome, weil das Compartment-Syndrom zu spät halt entdeckt wird.
Ja, ich finde, es gehört jeder intensivmedizinischen Visite einmal dazu, also generell sollte der Patient einmal ordentlich untersucht werden, aber die operierte Extremität, ob jetzt unfallchirurgisch oder gefäßchirurgisch, sollte einmal angefasst werden und auch auf Druck nachgeguckt werden. Das ist übrigens für ein Abdomen genauso. Wenn er dann so ein bretthartes Abdomen hat, ist das peinlich, wenn man das in seiner Intensivschicht übersehen hat.
Ja, also Diagnostik, vor allen Dingen halt die Symptome und daran denken, wenn man sich nicht so ganz sicher ist, also möchte man noch ein bisschen objektiver irgendwie rangehen oder man hat so ein Zwischending, hat man Möglichkeiten zum Beispiel diesen Gewebedruck zu messen und dafür gibt's, also die hatten mal so Studien, da hat irgendwie jede zweite Klinik besitzt nur noch überhaupt so ein Gewebedruckmessapparat und
das ist das Fachwort.
Naja,
Bratwurst-Bratgerät.
Also ich kann auch sagen, Gewebedruckmessung über eine Druckübertragung über eine Wassersäule und
naja, gut, Wasser oder Quecksilber?
Ja, also du hast, du injizierst ja Wasser quasi. Ich erkläre mal einfach mal das Prinzip. Okay. Also du hast einen Patienten, der liegt in Rückenlage mit einer flach gelagerten Extremität und da habe ich die Möglichkeit, jedes Kompartiment einzeln zu messen. Also man sollte so ein bisschen sein Gerät kennen, gegebenenfalls Patienten aufklären. Die Patienten, wo ich es gemacht habe, die konnte man nicht aufklären. Eventuell eine Lokalanästhesie, je nachdem. Und man sollte steril vorgehen natürlich, wenn ich Nadeln in Muskelkompartimente reindrücke, sollte man davor das infiziert haben und das Material steril benutzen, sterile Handschuhe. Man hat, wenn man sich das so vorstellt, meistens so ein kleines Kästchen, was man aufklappt, ne, und hat dazu so Einmalmaterial im Sinne von der Spritze, einem so einen ähnlichen Druckaufnehmer, also Druckübertrager, die einklickbar sind.
Bitte? Wie bei einer arteriellen Blutdruckmessung wahrscheinlich.
Ähnlich, ja, genau. Und vorne eine relativ dicke Kanüle dran, die eine kleine Aussparung hat, wo man dann quasi Druck messen kann.
Was ist denn für einen Unfallchirurgen eine relativ dicke Kanüle?
Unfallchirurgen, das ist keine Internistin. Sie ist Anästhesie-Schwester und Unfallchirurgin.
Die sind so ein bisschen, also irgendwas zwischen Gelb und Schwatt, meine ich.
Wenn
also,
Ines schon sagt, eine relativ dicke Kanüle, würde ich sagen, eine Stricknadel.
Also dicker als eine IM-Nadel auf jeden Fall. Was? Dicker als eine IM-Nadel, weil du musst ja gut. Ne? Also,
okay. Irgendwo
auf jeden Fall.
Bei einer grünen.
Du füllst das mit NaCl, das System. Dafür musst du ein bisschen aufpassen, dass es in diesen Druckmessübertragungsknupsi schön entlüftet ist und klickst das in das Gerät rein, kalibrierst das auf Atmosphärendruck, also Nullung, und stichst halt in das gewünschte Kompartiment rein. Also man muss halt jedes einzeln treffen, ne? Merkt dann halt so ein bisschen, dass man auch durch diese Faszie durchkommt. Das heißt, ein kleiner Widerstandsverlust, ein bisschen mehr wahrscheinlich als eure Dura, wo ich nun nie durchgestochen habe, also von daher. Und
meine injiziert, Dura hat auch noch keiner durchgestochen.
Aber du mal bei jemand anderen, oder? Eben. Also.
Da muss ich kurz überlegen.
Okay, also injizierst du ein bisschen so ungefähr 0,3 Milliliter NaCl und liest halt den Druck ab, auf so einem kleinen digitalen Anzeiger drauf ist. Diesen Druck nimmst du ungefähr, ich sag mal, sowas zwischen 5 bis 10 ist so eigentlich ein Normalwert, ne? Und wenn da dann erhöhte Werte sind, musst du die natürlich in Zusammenhang mit dem diastolischen Blutdruck stellen.
Die werden
stellen.
Auch in Millimeter Hg gemessen?
Werden in Millimeter Hg gemessen. Aber du gibst halt ein bisschen NaCl rein, also für mich ist es eine Wassersäule, gegen die das gemessen wird. Und jetzt hast du ja zum Beispiel 4 Kompartimente am Fuß, damit du auch sicher gehen kannst, dass du im Richtigen bist, drückst du halt auf das Kompartiment oder machst du verschiedene Fußbewegungen und ähnliches.
Oft mehr oder
so. Genau, ob das dann auch zunimmt und dann, also dass man auch sicher gehen kann, dass es drin ist. Also das hat schon eine vernünftige Sensitivität von 94% und Spezifität von 98%, aber ist halt auch anwenderabhängig. Und diese Patienten kommen nicht.
Ich
frage mich
gerade, ob ich aus einer arteriellen Blutdruckmessung das Gerät nicht einfach bauen kann.
Bestimmt, du kannst es
kannst
natürlich.
Du ja auch, kannst wenn ja ich einfach, du könntest, auch mal bauen.
Du könntest dir natürlich auch einfach eine Spritze mit einer großen Bronchiole reinnehmen, jagst, drückst in den Ding und guckst mal, ob du was reininjizieren kannst letztendlich. Ne? Aber du hast halt keinen Wert, den du abmisst.
Nee, aber wenn ich jetzt, ich nehme meinen Statham, also von der arteriellen Blutdruckmessung, nulle den auf Atmosphärendruck, mach da eine mit Nazi gespülte Bronchiole oder Kanüle vorne dran.
Und guckst, was da für ein Grundwert, also für eine Grund...
Und dann steche ich den in den Muskel und dann müsste der mir doch auch das, die Werte anzeigen.
Ja, aber ich
aber du
ich
musst das Statham auch auf Beinebene hängen. Das ist schon klar.
Ja, ich glaube, wir bleiben erstmal bei unseren Geräten, die wir so dafür
geeignet. Kann man das auch mit Pokus machen?
Komme ich gleich noch zu. Lass mich mit einmal mit der Gewebedruckmessung bisschen dranbleiben. Also wie gesagt, man sollte es jetzt nicht von so Absolutwerten abhängig machen. Aber je dichter dieser gemessene Wert eurem diastolischen Blutdruck kommt, desto weniger könnt ihr davon ausgehen, dass dieser Muskel noch gut durchblutet wird oder das Kompartiment in dem Sinne. Das heißt, wenn ich Werte unter, also ein Delta von 30 im Hinblick auf den diastolischen Blutdruck habe, ist das die Indikation dafür. Schneid ihn auf, denk nicht mehr länger drüber nach.
Also wenn der jetzt einen 60er Systole hat und einen 30er
fast... Je hypoxischer der ist, desto mehr weiß der, der kommt... je hypotoner der ist, desto weniger kommt er ja mit seinem Blutdruck dagegen an. Also dementsprechend eher, da ist eher die Wahrscheinlichkeit, dass er bei 80 zu 50 Millimeter Hg-Wert Gewebedruck von 20 kannst du schon Ischämien haben. Also das ist dann nicht mehr so aussagefähig, als wenn du jetzt 150 zu 90 oder ähnliches hast, ne? So, jetzt kommen wir mal zu diesen Alternativmethoden. Klar, kann man da Vollständigkeit teilnehmen, irgendwie perkutane Messung, vollem Sauerstoff, Partialdruck, Pulsoximeter dran, Doppler, Sonographie, aber das verzögert eigentlich alles nur die Therapie und bringt nicht so richtig viel. Die Studienlage für MRT und Sono ist nicht wirklich gut. Gab mal so Möglichkeiten mit irgendwie Kontrastsonographie, aber die sind alle nicht so optimal.
Aber also, wenn ich einen Doppler in meinen Zielbereich
lege. Spätzeichen. Alles Spätzeichen. Da hast du schon Matschemuskel
und so lange wartest. Ich meine nicht auf das Gefäßsignal gucken, sondern den Farbdoppler einfach drauflegen und gucken, ob überhaupt eine Mikrozirkulation da ist mit meinem kleinen Gerät, was ich ja so habe, ich mache jetzt keine Namenwerbung, kann ich das ja machen.
Es gab eine Studie, die zum Sono hingehen und die war eher negative Empfehlung. Mach es nicht. Du willst davon keine Entscheidung abhängig machen. beim Compartment ist in dubio pro Fasziotomie, ehrlich gesagt. Also bist du dir nur ein bisschen am Zweifeln, schneidest du den auf, ehrlich gesagt, bevor du dem Patienten wirklich seine Extremität und sein Leben kosten kannst. Also von daher. Risikofaktoren und Auslöser wollte ich
noch. Eine Frage noch diagnostisch. Macht Laktatmessung, machen wir ja in der BGA, ist ja keine Zeitverzögerung, macht das Sinn? Oder ist das einfach so wenig durchblutet, dass es Laktat, was da im Muskel...
Es macht keine Therapieentscheidung. Also dadurch, ich würde es auf jeden Fall machen, ne? Also kontrollieren, aber nicht eine Therapieentscheidung davon abhängig machen. Risikofaktoren und Auslöser, da habe ich noch ein bisschen. Ihr seid beide übrigens Risikogruppe, 30 Jahre männlich. Ich bin als Frau relativ gut raus mit nur irgendwie...
Ich habe heute schon gelernt, dass ich schon ASA 2 bin, weil ich regelmäßig Alkohol konsumiere.
Du musst halt unregelmäßig trinken.
Quartalstrinker sind, glaube ich, nicht besser.
Nee, vielleicht nur nur dreimal in einer Woche und dann der nächste nicht oder so. Das ist unregelmäßig. Ach ja. Na gut, Risikofaktoren und Auslöser, meistens ja Frakturen, geschlossen oder offen, ist völlig egal. Häufig betrifft so Tibiaschaft. Leichter Trauma, also es braucht auch gar keine Fraktur vorliegen. Also zum Beispiel ein Anpralltrauma gegen antikoagulierten Patienten reicht ja meistens auch schon mal irgendwie. Oder halt auch teilweise nicht antikoagulierte Patienten. Kommt irgendwie zu einer Einblutung, zum Ödem und schon kann es dazu kommen, dass da das Compartment-Syndrom ist. Was jetzt seit es IO-Zugänge gibt, auch gerne mal so Paravasate. Ne? Mhm. Also vorher ja natürlich auch schon durch irgendwie, was weiß ich, wenn du KM in den Unterarm gejagt hast und das Ding ist hier hochgegangen oder so. Und natürlich auch durch IO-Zugänge, wo du es nicht richtig mitkriegst und da immer die ganze Zeit weiter eine Druckinfusion in den Unterschenkel spült. Also das ist vielleicht auch nicht so die sinnvollste Art und Weise. Gerne bei euch am Unterarm Arterienpunktion, die in die Hose gegangen ist. Ist auch die Möglichkeit, von uns aus Iatrogen angesetzt, eher so diese immobilisierenden Verbände, Gipsruhigstellung, die dazu führen kann. Da hat man auch vor einiger Zeit erstmal wieder jemand verknackt, der das nicht erkannt hat und munter den Gips dran gelassen hat. blöde, so insgesamt Tourniquet-Syndrome. Das heißt, ich mache zu lange eine Blutsperre dran und lasse die wieder raus oder die Gefäßchirurgen reperfundieren ein Bein oder ähnliches. Und zwischenzeitlich ist aber die, ich sag mal so, die Gefäßschranke da schon sehr, sehr destruiert und es geht alles ins Bein und ähnliches.
Gibt es da so einen Zeitwert, wo man sagen kann, ja, Blutsperre ist so maximal, was ist
also
ich,
wir machen Stunden? Ja nur zwei Stunden und dann musst du
Pause aber, machen. Ja, genau, das kenne ich auch.
Aber Zeitwert jetzt direkt nach Studie wüsste ich jetzt nicht, aber länger als zwei Stunden würde ich es nicht laufen lassen.
Ja, und die Gefäßchirurgen, die brauchen ja manchmal ewig, um mir irgendwas zu...
Ja, aber das bleibt ja dann nicht aus, aber die machen das ja nicht vorher extra zu. Also das, naja. Auf jeden Fall, je länger, desto schlecht. Also das ist,
okay.
Ja. Ja. Nach Operationen, zum Beispiel knienahe Umstellungsosteotomien, die neigen auch mal dazu, tatsächlich zum Compartment-Syndrom. Mir ist ein Fall bekannt von Zustand nach Materialentfernung, was natürlich sehr, sehr ungünstig war. Wo man auch ein bisschen dran denken muss, selbst die Gynäkologen und Urologen mit ihrer Steinschnittlagerung, die können gerne mal auch ein Compartment-Syndrom ausüben. Und wenn ihr zum Beispiel irgendwelche größeren gynäkologisch-urologischen Operationen habt, die in Steinschnitt stattgefunden haben, auf jeden Fall Beine anfassen, gucken, ob der Patient nach und nach und aufwecken, das mal wieder bewegen kann und da irgendwelche Probleme hat. Und eine Kollegin hatte sogar schon mal einen Patienten mit Beidseits-Compartment-Syndrom nach gynäkologischer Operation und die war nicht mal dolle lang.
Okay.
Also, ja.
Hatte die Patientin sonstige Risikofaktoren?
Nicht dermaßen, dass man da irgendwas drauf schieben könnte. Also ungünstig. Okay. Gibt aber auch so zum Beispiel Überbelastung bei Sportlern, exzessive Muskelarbeit.
Ja,
also
das kenne ich.
Ne? Ständig. Militärmärsche?
Ja, ich swifte und ich konnte 3 Tage jetzt nicht swiften, weil ich mich nicht bewegen konnte.
Nein, aber das sind wirklich so Sachen, wo auch es zur Spaltung kommen kann. Also das heißt, er kommt dir in deiner Notaufnahme und sagt, es geht überhaupt nichts mehr, alles ist prall. Und den musst du teilweise aufmachen. Aber es gibt auch so chronische...
alles ist prall.
Gibt aber auch chronische Formen und wo tatsächlich auch mal operiert worden ist im Sinne von Fasziotomien. Hab da einen relativ langen, langweiligen Artikel drüber gelesen und habe festgestellt, dass sie zu viele Abkürzungen benutzt haben und dann mochte ich den nicht mehr weiterlesen. So, begünstigt natürlich durch Gerinnungsstörungen, irgendwelche Antikoagulationen, die wir in den Patienten reinjagen. Selten kann natürlich sowas auch mal nach einer Infektion, Abszess oder zum Beispiel, wenn die Schlange in den Unterarm gebissen hat oder sowas vorkommen. Ja, genau. Fuß ist gerne mal so, also übersehene Sachen, auch so nach zum Beispiel so kräftigen Sachen wie Überrolltrauma, Crush-Verletzung, Verschüttung oder ähnliches. Da muss man auf jeden Fall gerne mal auf die Füße gucken, auch gerne so bei diesen Lesfranc-Chopin-Linien, Luxationsfrakturen. Da taucht das teilweise bis zu 40% der Fälle, je nach Studienlage.
Die kann man übrigens gut mit Fokus nachweisen.
Ja,
habe ich mal einen wundervollen Vortrag von Raimund von den Toxlogs drüber gehört, der über Pokus bei Chopin und Lesfranc.
Das fand ich auch, den fand ich wunderbar in Vortrag.
Ja, war wirklich gut.
Ja.
Ja. Zirkuläre Verbrennung, da kennt ihr auch schon den Escharotomie. Genau, ist auch eine Form des Compartment-Syndroms tatsächlich. So, Therapie, ja, dieses drohende Compartment, wo man die zirkulären Verbände abmacht und ein bisschen vorsichtig ist. Da ist man sich schon. Also man lässt es, also man muss es wirklich, wirklich engmaschig beurteilen, weil jeder, der schon mal so einen zerfließenden Muskel gesehen hat, ist gebranntes Kind und dann im Zweifel.
Meine Frau würde jetzt das Fachwort Sapsche benutzen.
Was bitte?
Der Muskel ist sapschig.
Sapschig, okay. Ja, ja, das ist schon sehr fachlich, genau.
Ich glaube, das ist irgendwie NRW-Slang, aber.
Was man dieses
was man essen kann.
Hochlagern oder ähnliches führt meistens eher zu weiteren Hypoxie. Man kann es natürlich in der Prophylaxe machen, um eine Schwellneigung oder ähnliches zu verhindern, aber wenn der schon richtig doll geschwollen ist, dann nicht unendlich angekippt lagern, weil man
dann die Chemie. Aber was ist denn die pathophysiologische Überlegung dahinter, eine Extremität, die sowieso schon minder perfundiert ist, hochzulagern?
Im Sinne von, ich warte ab und versuche die OP wegzuschieben, ja.
Im Sinne von, ich warte ab.
Ja, also Quatsch halt.
Ja, ne? Genau. Also
das ist Quatsch.
Wer macht denn sowas?
Es gibt eine Menge Leute, die Quatsch machen. Also,
das stimmt.
Wie lange arbeiten zu schlagen auch?
Danke Ihnen, das kann ich.
Ja. Also ein zu spät behandeltes Compartment-Syndrom, also führt zu Ischämie, Muskeluntergang, Nervenuntergang, kann dazu führen, dass der Patient wirklich eine Amputation folgt oder dass er eine Funktionsverlust der Extremität hat und halt zum Beispiel, wenn man Oberschenkel hat, auch zu Mortalitätsraten bis zu 45%. Also der kann auch versterben daran. Also sind einerseits ja wirklich Sachen durch das Gewebetrauma, die Rhabdomyolyse, Myoglobinämie, akutes Nierenversagen, Hyperkaliämie, Herzrhythmusstörungen, die da natürlich auch mit beispielen. Mhm. Ja. Also im Zweifel Fasziotomie. Das heißt, die Compartmentspaltung oder halt noch schöner ausgesprochen Dermatofasziotomie. Bisschen was, wie macht man die? Meistens, also eine Blutsperre oder eine Tourniquet ist eigentlich entbehrlich an der ganzen Geschichte. Man schneidet die Faszie auf, beurteilt den Muskel anhand der Vitalitätskriterien. Das sind die 4 Ks. Kolorit, Konsistenz, Kapillardurchblutung und Kontraktilität. Also das heißt, wie sieht das farblich aus? Wirklich, ist der noch fest oder ist der wirklich am Zerfließen der Muskel? Die Kapillardurchblutung, also wenn ich da was anschneide, blutet es auch adäquat oder macht es gar nichts? Weil Gewebe, die nicht bluten, sind auch immer irgendwie nicht gut. Und Kontraktilität, also auf mechanischen Reiz bewegt sich da etwas. Mhm. Am Unterschenkel würde man in diesem Fall alle 4 Kompartimente eröffnen. Am Arm gibt es halt, je nach Oberarm oder Unterarm, gibt es halt 3 bis 6, je nachdem, wie man zählt. Und am Fuß sogar 9 bis 10 Kompartimente. Wenn man und da erstmal alles wissen, wie man die aufmacht, das ist natürlich auch nicht so einfach. Jetzt kann man das entweder also temporär decken, entweder mit irgendwie macht eine Kunsthaut drauf oder kann so ein Vakuumverband oder ähnliches drauf wappen. Viele Wege führen nach Rom. Eventuell muss man zwischenzeitlich mal einmal runtergucken und nachresizieren tatsächlich, wenn da doch mehr Gewebe verstorben ist in dem Bereich. Und die definitive Versorgung kann frühestens so nach 5 Tagen beginnen. Also das heißt, dass man das langsam wieder zumacht, also eine sekundäre Direktnaht oder halt auch Hauttransplantation, Spalthaut, Lappenplastik und ähnliches macht. Gibt natürlich auch die primäre Amputation. Das heißt, wenn wirklich, das Kind in den Brunnen gefallen ist, die Extremität nicht mehr zu erretten ist und nicht mehr deckbar ist, dass man auch eine primäre Amputation durchführt. Da wollen wir es nicht hinkommen lassen.
Okay.
Nach einer Sekundärnaht muss man einmal überlegen, also ihr habt jetzt einen Patienten, der ist jetzt verschlossen worden und kommt zu euch in den Aufwachraum. Ne? Mhm. Also natürlich kann auch ein Compartment wieder auftreten, wenn ich den dicht mache. Mhm. Also die Gefahr ist eigentlich, ich sag mal, nur gebannt, wenn ich die ganzen Faszien offen habe und dann meinen Wingenwack drauf habe. Mhm. Aber sobald ich den wieder zumache, ist die Gefahr natürlich wieder
muss man also drauf gucken.
Genau, problematisch.
Aber im Aufwachraum sind ja nur Fachärzte zuständig.
So, einen berühmten Patienten eines Compartment-Syndromes. Frank Ribery hatte mal eins.
Okay.
Am Gesäß. Also von
am Gesäß. Ja.
Also der Fazit ist eigentlich nur, es kann jeden scheiß Muskel treffen oder jede scheiß Faszie irgendwie, die man irgendwo hat. Na, also nicht nur Unterschenkel, was so am typischen ist, sondern überall am Körper kann das halt passieren. Also dementsprechend sollte man das im Hinterkopf haben und im Zweifel eröffnet man das tatsächlich. Ich habe noch ein paar weiterführende Links und Quellen angewendet. Einerseits einmal etwas ein bisschen über das abdominelle Compartment-Syndrom von den Basics of Anesthesiology. Dennoch so ein bisschen über die Muskellogen am Unterschenkel. Das hören ja auch mal Studenten zu, die noch ein bisschen Anatomie machen müssen oder das wieder auffrischen wollen. Ich wollte euch jetzt nicht mit den Kompartimenten und den da durchführenden Strukturen ärgern. Da habe ich euch ein Video angehalten. Genau, ein bisschen was über die Operationsverfahren und von MRAP noch ein Video zur Compartment-Messung. Ne? Wenn man irgendwie in der Nacht dazu ist, keiner ist erreichbar und ich möchte tatsächlich es messen, erklären die, wie komme ich, wo muss ich die Nadel in welches Kompartiment führen, wie komme ich da überhaupt hin, erklären die sehr schön in einem Video.
Es gibt keine Körperöffnung, die nicht
also
genug Nut und einer genug langen Nadel erreicht werden kann.
Ja, das war auch was, oh Gott, ne?
Die Punchline des Ganzen, man muss da auf jeden Fall dran denken, wie so häufig. Ich glaube, das ist die häufigste Punchline, die wir in diesem Podcast hatten. Denkt dran.
Ja, und besonders dran denken.
Besonders bei Ines Beiträgen.
Denkt da schnell dran, ist es aber diesmal.
Genau, man sollte einfach frisch operierte Extremitäten oder frisch traumatisierte Extremitäten oder Körperregionen, ist glaube ich besser ausgedrückt als Extremitäten, einmal anfassen und gucken, ob die hart sind, ob die gespannt sind. Und wenn der Patient inadäquat Schmerzen äußert, sollte man das ernst nehmen, bis zum Beweis des Gegenteils und nicht nur denken, was für ein Weichei, wo wir ja im klinischen Stress leider zu häufig zu neigen. Ja. Und falls einer von euch da draußen es weiß, kann ich aus einer arteriellen Blutdruckmessung ein Compartment-Messgerät basteln?
Natürlich kannst du das.
Ja, ich glaube auch, dass das geht.
Nee, für intraabdominellen Druck kannst du das ja auch.
Stimmt.
Machst du das nicht über einen Blasenkatheter?
Ja. Aber.
Gut. Ich würde sagen, aus Zeitgründen gehen wir weiter zu unserem heute.
Ich möchte erstmal Ines danken, dass sie so viel Geduld mit uns heroischen Banausen gehabt hat.
Und ich fand es sehr, sehr lehrreich und habe mich sehr gefreut.
Du freust dich ja die ganze Zeit.
Ja,
ich merke schon.